Hallo und ein weiteres Mal begrüßen euch der Markus und mein liebster Kollege Martin. Servus Martin.
Hallo Markus.
Wir sind hier mal wieder bei Heel Turn, dem Spines Wrestling Podcast, in der 24. Ausgabe dieses Mal. Und wir befinden uns auf der langsam heißen Spur zu WrestleMania. Diese mit viel Gerüchten um Top-Matches bestickt war und nach 15 Jahren auch der Chairman of the Board, Vince McMahon, selbst ein Interview gegeben hat. Worüber
ein Live-Interview,
das, genau, war, das richtig, war der Unterschied. Genau, richtig. Ja. Dass wir, wo wir später noch zu sprechen kommen, aber gestern, wir nehmen jetzt am 7.3. vormittags auf, gab es einen nicht minder wichtigen Wrestling-Event, der sich AEW Revolution nannte. Und wie zu erwarten war, war der hochklassig und es gibt viel darüber zu reden. Martin, was ist dir denn in erster Linie im Gedächtnis geblieben?
Es ist echt schwer zu sagen. Es war, ja, man hat diese Card gesehen, hat sich gedacht, hei.
Es kann nur gut werden.
Da kriegt man ja fast schon, das ist schon fast zu viel des Guten an gutem Wrestling, das man da bekommen muss. Wie steht man das da überhaupt durch, 4 Stunden lang? Und so ungefähr ist es gekommen. Es war eine sehr gute Card, die, wenn sie Schwächen hatte, dann darin, dass es, fast zu viel an Qualität war, um es an einem Stück 4 Stunden lang zu konsumieren, ohne dass dabei was verloren gegangen ist, wenn das Publikum halt irgendwie auch nicht so viel Zeit zum Runterkommen hatte. Ja,
ja, das ist tatsächlich so. Man wurde 4 Stunden lang durchweg erschlagen und man hat dem Publikum fast keine Pausen gegeben. Also wenn man dann schon Jay Carl gegen Tay Conti so als ersten ist, als Verschnaufpause ansieht, selbst das Trio-Match hatte ich vorher gedacht, dass das so ein bisschen nochmal die Crowd runterbringt, aber das hat es eigentlich
das kurz vor Main Event wieder angeheizt.
Ne? Ja. Das war genau das Gegenteil. Also es war wirklich ein Spektakel von vornherein, so dass selbst man als Mensch, der viel Wrestling konsumiert, eigentlich teilweise schon überfordert war mit der ganzen Reihe an Explosionen, die um einen rum passiert sind.
Und ich meine, wir sprechen im Vergleich jetzt sozusagen, ich meine, zwischendurch gab es mal WrestleManias, die 7 Stunden lang gedauert sind, aber ja, sagen wir es ehrlich, es ist nicht dasselbe Qualitätslevel, das sich da durchzieht über diese Stunden hinweg. Das, was AEW da hat, ist schon mal ein eigenes Problem. Ja.
Absolut, wenn, absolut.
Ein Luxusproblem, nicht falsch verstehen, ein Luxusproblem. Ja,
ja, also definitiv, also jedem das Seine. Ich habe solche Probleme gerne als Wrestling-Fan, weil es nicht schlimm anzugucken. Es gibt Kritikpunkte, über die wir sicher noch reden werden, die ich jetzt anbringen würde. Aber grundsätzlich hat man sich von vorne bis hinten gut unterhalten gefühlt. Mhm. Wenn du einen Moment rauspicken würdest, was wär dein Moment des Abends gewesen?
Ja, es ist immer so lame, sich auf die Debüts zu kaprizieren, aber es hat mich persönlich einfach doch sehr gefreut, William Regal,
ja, es war stark,
nach dieser eher unschönen Entlassung da wieder auf der großen Wrestling-Bühne zu sehen und auch zu merken und zu realisieren, ja, wie perfekt das auch passt, ne? Wie gut die Vorgeschichte, die er mit Bryan Danielson hat. Er war sein Mentor, als er noch ein ganz junger Hüpfer war mit Anfang 20. Der hatte diese Vorgeschichte mit Jon Moxley, damals Dean Ambrose. Noch vor NXT-Zeiten hatte er eine Fehde mit ihm bei FCW, als das noch die Farmliga war. Dann paar Minuten später oder paar Stunden später spinnt sich der Gedanke fort, ein gewisser Claudio Castagnoli Cesaro ist ja auch gerade Free Agent, der hat ja auch zu allen dreien eine Verbindung. Das ist irgendwo das, was mich noch am meisten beschäftigt hat. Als Match fand ich insgesamt natürlich von der ganzen Aufmachung her. Gleichberechtigt eigentlich im Grunde genommen, zu sehen. Ich habe mir ein bisschen Schlaf brauche ich als Vater einer jungen Tochter, für 3.30 Uhr dann zufällig den Wecker gestellt und ich schalte ein und treffe es perfekt zu Miseria Cantare, CM Punks altem ROH-Team, H-Theme und da fühlte ich mich wieder kurz wie Mitte 20.
Ja,
die meisten von euch werden vielleicht schon Mitte 20 sein, wissen nicht, wie das ist, sich mit 40 nach dem Alter Mitte 20 zurückzusehen. Aber das war eine schöne emotionale Sache und man hat gesehen, dass es hinterher auf der Pressekonferenz gesehen, dass es auch CM Punk sehr berührt hat. Ja, der ist dann danach ins Tränen ausgebrochen, als er daran zurückgedacht hat. Ja.
ist ja auch, du hast jetzt so viel auf einmal genannt, das ist schon mal der Redestoff für die ersten 15 bis 20 Minuten gewesen, was du jetzt ja quasi in zwei Minuten abgespult hast. Aber lass doch jetzt mal direkt an MJF gegen Punk gleich damit beginnen. Und wir haben letzte Folge noch drüber geredet gehabt, dass es eigentlich keinen anderen Main Event geben kann wie dieses Match. Und gerade in den letzten zwei Wochen hat diese Fehde, die ja jetzt schon über mehrere Monate ging, ich fand, die Fehde hat damals angefangen mit einem riesen Bang, mit dieser Promo damals, die 15 Minuten, die dann Edge und The Miz bei Raw probiert haben zu übertreffen und es nicht geschafft haben. Wo wahrscheinlich die beste Promo, die es in den letzten, keine Ahnung, 5 Jahren im Professional Wrestling vielleicht gab. Dann hat sie natürlich ihre Länge gehabt, die Fehde, wie es immer so ist. Und dann die letzten zwei Wochen hat es aber nochmal so Fahrt angenommen. Es war also erstaunlich überragend gut, wie sie es gemacht haben. Und davon war ich schon überrascht, dass es vor allem so einen Platz mitten in der Card genommen hat. Nicht am Anfang nicht das Opening Match, sondern und nicht das Endmatch, sondern mitten in der Card, das dritte oder vierte Match war das. Finde ich
das
jetzt.
Ist ein bisschen mehr, das ist halt ein bisschen mehr die Oldschool-Variante, ne? Also, das ist nicht die WWE-Logik. WWE hätte, glaube ich, wenn sie das zweitbeste Match, wenn dann an den Anfang platziert und nicht in die Mitte hinein.
Ja, genau, ja.
Aber das ist ein bisschen mehr, ja, es ist ein bisschen mehr auch die Oldschool-Logik. Wenn man es schon nicht in den Main-Event packt, dann eher in die Mitte zu packen. Ich erinnere mich an einen meiner ersten Wrestling-Shows, WrestleMania 8. Hulk Hogan, über Hulk Hogan gegen Sid Justice ging da leider nichts. Das eigentlich, der eigentliche Main-Event, auch das eigentliche Titel-Main-Event zwischen Macho Man Randy Savage und Ric Flair, wurde auch in der Mitte platziert. Im Nachhinein bin ich nicht, ja, was soll's, ne? Am Ende ist dann der Ultimate Warrior gekommen und hat mich als kleinen Jungen da
verzaubert.
Okay, ich komme ein bisschen, ihr seht, ich bin ein bisschen in die Vergangenheit.
Ja, du bist nostalgisch unterwegs.
Ja, bin gerade etwas nostalgisch unterwegs. Ich sehe, es ist ja schon vorher von Tony Khan bekannt gegeben worden, dass Hangman Page, der gegen Adam Cole der Main Event sehen wird. Und so hatte ich etwas Zeit, drüber nachzudenken, war das jetzt eine blöde Idee oder war es eine gute Idee? Es gibt halt einen zwingenden Grund, oder aus AEW-Sicht vielleicht zwingenden Grund, das doch zu machen. Einfach, der World Title ist der World Title. Ne? CM Punk sagt, hat es ja auch selber öfters gesagt, das World Title Match sollte im Zentrum des Ganzen stehen. Und an sich sehe ich es so, dass ein gutes und wichtigeres und besser aufgebautes Match als das World Title Match da gut und gerne im Main Event stehen kann. Was vielleicht eben in dem Zusammenhang dafür spricht, es aber doch jetzt auf das World Title Match zu setzen, ist halt eben der Faktum, Hangman Page ist als Star noch nicht so etabliert, eben wie es andere sind, Nolens Volens. Und ich glaube, vielleicht wollte sich Tony Khan einfach nicht die Blöße geben, da den Interpretationsspielraum offen zu lassen, dass das irgendeine Art von Misstrauensvotum gegen Hangman Page ist. Dass er irgendwie dem nicht zutraut, ja, okay, jetzt bei erster Gelegenheit wirst du als World Champion in die Mitte der Card platziert, weil du bist ja nicht so ein großer Star. Ich glaube, das ist vielleicht der wesentliche Punkt darin, dass es ein Match, wenn das World Title Match ein Star besetztes Match gewesen wäre, wo diese Diskussion vielleicht nicht aufgekommen wäre, da glaube ich, wäre es absolut kein Thema gewesen, da jetzt den Main Event Punk versus MJF zu machen. Aber das ist dieser eine Grund, wo ich sagen würde, okay, das ist der für mich nachvollziehbare Grund, doch zu sagen, hey, Hangman Page, der World Champion, beschließt die Show einfach, um da auch ein Zeichen zu setzen.
Und das ist auch, jetzt wo du so sagst, hab da nicht gedacht gehabt, muss ich sagen, das ist überzeugend, klingt überzeugend, weil ich habe mir auch über die letzten Wochen und Tage gedacht, Hangman Page liefert überragende Matches, wie man es weiß, kennt, seitdem er Champion ist, aber dennoch, hat er, seitdem er Champion ist, ist er nicht in die großen Fäden der Promotion verstrickt. Also zum Beispiel zur Zeit Mox gegen Danielson und MJF gegen Punk sind einfach größere Stories. Und der Glanz, den die Regentschaften von Jericho, Moxley und Omega hatten, meines Empfindens nach ist dieser Glanz noch nicht auf den Titelreign von Hangman Page übergeschwappt. Und in dem Lichte betrachtet, ergibt es natürlich schon Sinn, dass er quasi dann die Show immer noch headlinen darf.
Und in dem Lichte betrachtet, ergibt es für mich auch dann Sinn, dass der Sieg von Punk versus MJF an Punk gegangen ist, weil für mich ist jetzt Punk einfach derjenige, der sich aufdrängt, die Hangman Page Regentschaft zu veredeln als Gegenspieler.
Jetzt wird's interessant. Also, das ist ja ein sehr mannigfaltiges Problem. Ich habe mich schon letztes Mal drauf versteift, dass ich mit einem Punk-Sieg nicht zufrieden sein werde. Wenn du dich erinnern kannst. Und ja, das bin ich auch weiterhin nicht. Also, es ist ja so, dass MJF jetzt klar erstmal gegen Wardlow antritt. Wardlow wird in diese Fehde overgehen, was auch absolut korrekt ist, weil er ist jetzt wirklich, er ist bereit zum Explodieren. Dennoch wird jetzt quasi MJF erstmal für wieder ein Jahr geopfert, um Punk vielleicht gegen Hangman gegenüberzustehen und Wardlow den nächsten Schritt zu geben. Aber MJF, was passiert mit ihm? Er muss jetzt erst andere Leute wieder overbringen, bis er dann selber mal in 1-2 Jahren seine Chance kriegt. Oder damit habe ich Probleme, weil so jemand, so over wie MJF zurzeit ist, ich weiß nicht, ob es jemand anders gibt in der Wrestling-Welt, abgesehen von Reigns und Lesnar vielleicht.
Ja, das stimmt. Nur trotzdem ist CM Punk halt jetzt der größere Star. Und man kann ein, ich kann mir sehr gut und gerne ein Szenario vorstellen, das damit endet, dass, ja, ich weiß nicht, MJF ist ja trotzdem ein junger Star. Und so die alte Booker-Kreativlogik ist ja auch so ein bisschen die, dass man, ja, er ist noch nicht am Ende der Fahnenstange. Er ist noch nicht als Wrestler das, was er halt in fünf bis zehn Jahren dann irgendwann mal sein wird, wenn er wirklich auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist. Gut, ich rechne nicht damit, dass es jetzt so lange dauert, bis er mal World Champion ist. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Jay White bei New Japan Pro Wrestling, ne, war ja auch schon mal World Champion. Aber er war es auch wiederum nicht richtig. Nee, es war irgendwo eine Flugregentschaft, ne? Und jetzt wäre es bei MJF auch so eine Art Flugregentschaft, bei der er sich halt wieder durchmogeln würde mit hier und da einem schmutzigen Trick. Und kann man jetzt schon so machen. Es ist wie so ein guter Wein, wird MJF halt noch mehr reifen und vielleicht eben an den Punkt kommen, wo man das wirklich, wo die Sache vielleicht noch ein bisschen größer ist. Und der Vorteil an MJF ist ja auch, ihn kannst du ja wirklich die ganze Zeit in eine andere Story stecken und das wird megamäßig funktionieren und er braucht den Titel nicht so zwingend, wie ihn vielleicht andere bräuchten, um da das Signal zu setzen, dass es große Stars sind.
Ja. Ich rede jetzt ja auch nicht, also nicht falsch stellen, ich habe nicht gefordert, dass MJF jetzt sofort Hangman Page entthront. Dennoch, jetzt, was passiert mit dem Charakter? MJF, der hat die Fehde im Endeffekt gegen den Inner Circle verloren, obwohl er zwischendurch eigentlich der Gewinner war. Jetzt verliert er die Fehde gegen Punk. Also ich glaube nicht, dass es jetzt noch weitergeht. Vielleicht geht es ja noch weiter, wer weiß. Dann ist die nächste Fehden-Niederlage gegen Wardlow vorprogrammiert. Und dann hat dieser Mann, gut, vielleicht kostet er den TNT-Title, wer weiß. Dann steckt er sich vielleicht irgendwann selber ein, keine Ahnung. Dennoch glaube ich nicht dran, dass Wardlows Momentum jetzt gebrochen wird. Ich meine, mit Wardlow haben wir bisher wirklich alles richtig gemacht und ist ja aus meiner Sicht vorhergesehen, dass er irgendwann MJF besiegt. Und MJF wird sich davon erholen, weil, wie du schon gesagt hast, er ist noch jung, aber es wirft ihn jetzt schon erstmal zurück, wenn er einfach die Big Matches am Ende nicht gewinnen kann.
Ja, schon, aber andererseits, ja, ich finde immer, man muss das immer auch ein bisschen anders behandeln. Ich meine, er ist der Heel. Und als Publikum ist ja schon immer die natürliche Sache, dass man den Heel verlieren sehen will. Ne? Man muss, das ist dann immer so eine Gratwanderung. Ne? Ich finde jetzt gerade jetzt in dem Match gegen Punk was für mich auch gut gelöst, dass der Schluss auch ist, nicht dass er da einfach nur niedergeschlagen wird mit dem Ring, dass Wardlow ihn da verrät, sondern dass MJF auch nochmal ein letztes Wort hat, nämlich dass er Punk als letzte Amtshandlung nochmal ins Gesicht spuckt, bevor er selber, also ne, das war so der Alan Rickman stirbt langsam Abgang, ne? Alan Rickman war eigentlich mehr der feige Abgang, aber ja, egal. John Gruber, Jack Gruber. Es war halt nochmal so ein letztes Signal, so von wegen so, hey, du, ich bin besiegt, aber ich bin nicht gebrochen. Ja? Also ich werde euch weiter auf die Nerven gehen und ich werde euch ins Gesicht spucken weiterhin. Das war ein schönes Signal, was ihn doch auch wiederum stark gehalten hat. Und ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Ein Babyface, ein Publikumsliebling, das könnte nicht so oft verlieren, wie MJF verloren hat in letzter Zeit. Oder in den größeren Matches, das würde irgendwann Bruch sein. Aber ja, so ein Charakter wie MJF zu booken, also da gibt's mehr Möglichkeiten und die zu nutzen, ist man darf über das ganze Thema so von wegen so die Alten sollen die Jungen overbringen, nicht irgendwo vergessen, dass die Alten auch stark gehalten werden müssen. Also ich meine, auch ein Chris Jericho, wenn ein Chris Jericho diesen Sieg von MJF mal hat, wenn er jetzt jede seiner Fäden immer nur verlieren würde, dann würde irgendwann halt auch eben wie er jetzt bei Revolution Eddie Kingston overgebracht hat, das würde dann auch irgendwann nichts mehr bedeuten.
Definitiv, ne? Ja.
Und das muss man auch immer im Kopf behalten. Und CM Punk stark zu halten, hat ja auch die Mission, ihn irgendwann für so einen World-Title-Run zu groomen, fit zu machen, der dann wiederum damit endet, dass da dann halt eben ein junger Star profitiert davon, indem er ihm den Titel wieder abnimmt. Das könnte durchaus MJF sein, warum nicht?
Ne? Also, Negativbeispiel, hast du gerade gesagt, ist Dolph Ziggler in WWE, der jedem zum Fraß vorgeworfen wurde, weil er einfach so gut war und mittlerweile gegen ihn zu gewinnen einfach nichts mehr bringt. Und da hast du schon recht, ja, das ist hat man durch solche Momentum-Siege, wie sie jetzt Punk errungen hat oder Danielson in den Monaten vorher ständig, lässt sie heiß werden und lässt für den großen Moment von anderen dann parat stehen. Ja. Du rechnest jetzt quasi mit Hangman gegen Punk in nächster Zeit.
Punk hat es ja selber auch also ich hatte schon vorher damit gerechnet, und Punk hat es selber in der Pressekonferenz eigentlich für mich recht klar gesagt, dass er jetzt auf den World-Title geht. Und ja, ich schätze, das ist die nächste.
Würden
weiß nicht, ob es eine Langzeitfehde ist oder ob es halt das nächste Pay-Per-View-Match ist und danach vielleicht eher wieder was anderes ist. Ich kann mir beides vorstellen. Kann mir vorstellen, dass Hangman overgeht. Ich kann mir vorstellen, dass Punk overgeht. Irgendwann im Laufe der nächsten 1-2 Jahre wird er den World Title halten, da bin ich mir sicher. Ob es jetzt schon soweit ist, weiß ich nicht. Aber ja, beides denkbar.
Ja, interessant, ne? Und für Adam Cole sieht man jetzt eigentlich nach den es gibt Kenny Omega scheint kurz vor der Rückkehr zu stehen. Dann sehen wir dann wahrscheinlich jetzt Undisputed Era gegen die Elite, wenn ich das so richtig deute. Und
ja, weiß nicht. Also Kenny Omega klang zuletzt eher so, als würde es noch eine Weile dauern, bis er wieder zurückkommt.
Schauen
ja,
mal.
Er hat ja gesagt in seinem Interview, hat neulich ein Interview gegeben, hat gemeint, dass es dass es alles doch nicht so schnell gegangen ist mit seinem OP-Marathon, wie er sich gedacht hatte, weniger jetzt, sondern auch teilweise aus organisatorischen Gründen, dass die und die OP dann mal verschoben werden musste und dass ihn wieder Zeit gekostet hat. Ja, vielleicht war es geflunkert, um Überraschungs-Comeback zu inszenieren, das kann natürlich auch sein, aber ja, man muss schauen, was als nächstes kommt. Ja.
Jetzt wollte ich eigentlich gemütlich überführen zu dem Tag Team Triple Threat Match, was uns also meines Erachtens hochgradig unterhaltsam. Ein
das war super.
Spektakuläres, pures Chaos. Die ganze Matchlänge durch. Es waren halt auch einfach Könner. Also die Young Bucks und Red Dragon, weiß jeder, was Jurassic Express dargeboten hat, man konnte die Augen gar nicht wegnehmen davon. Es war Tag Team Wrestling at its best.
Ja, und ich weiß nicht, ich schaue Jungle Boy so gern zu. Er ist einfach so ein Sympathieträger und so gut gleichzeitig. Also wenn er noch ein bisschen an seinen Redefähigkeiten noch ein bisschen schleift, dann kann da auch ganz, ganz was Großes draus werden. Ja.
Thomas, das Potenzial ist da. Förderer sind genug da. Und ich glaube, im Gegensatz zur großen Konkurrenz sieht man das in ihm auch. Und dann gibt ihm die Chance, was man ja schon mehr und mehr sieht. Also bin gespannt. Du hast am Anfang schon angesprochen, Bryan Danielson gegen Moxley mit der Rückkehr von William Regal, mit dem Debüt von William Regal. Mittlerweile bei solchen Szenen kommt es mir immer wieder so vor, als ob wir hier NXT auf einer großen Ebene sehen. Es gibt totale NXT-Vibes von vor 4-5 Jahren und einfach nur auf einer schöneren Bühne mit mehr Zuschauern, mit noch mit Fans, die noch tiefer drin sind als zu NXT-Zeiten. Und es gibt da schon irgendwie teilweise auch ein Nostalgiegefühl zu Zeiten, an dem NXT noch das war, was es halt vorher war. Und genau diese Szene mit Regal, Danielson und Mox, obwohl Mox und Danielson ja beide nicht wirklich bei NXT waren, also abgesehen von der ersten Variante, in der Daniel Bryan hieß er damals, Teil war. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich reden wollte, weil ich so viel...
Ja, aber es ist...
Du weißt doch, was ich hinaus will.
Du sagst es richtig, es ist ja, man hat das Gefühl, das ist irgendwo derselbe Geist, der einfach dahinter steckt. Ja?
Genau.
Derselbe Spirit, dass ein John Moxley ja einfach auch war ja auch bei NXT, aber auch in der Prime von NXT, in den goldenen Jahren, da auch hätte reingepasst, ein Bryan Danielson, ganz genau so. Und so fügt sich das ja alles super zusammen. Ja.
Meines Erachtens war Dean Ambrose nie bei NXT.
Was nur
FCW? Ich glaube, ich dachte, dann, wann sich war mal ewig, bei, dann war ewig diese Fehde mit William Regal, die online abging ein bisschen und dann ging NXT los, also dieses NXT, wie wir es jetzt kennen. Und dann ist aber als Shield mit Roman Reigns und Seth Rollins debütiert. Meines Erachtens, ich kann mich irren, die Leute werden uns darauf hinweisen.
Deswegen. Waren sie nicht zumindest mal, ja, ich weiß, ich glaube, den Hauptfokus hatten sie nicht mehr bei NXT, aber waren sie nicht auch mal ab und zu dem, in der Form dann
wo sie sein, schon
als WWE-Charaktere waren, da nochmal aufgetaucht.
Das kann sein, ja, Gast, NXT, ja. Naja, dennoch.
Also, ich habe halt immer Seth Rollins mit dem NXT-Titel vor Augen, weil in Ambrose weiß ich es nicht.
Genau, das ist ja der erste NXT-Champion gewesen. Ich glaube, Moxley bzw. Ambrose war nie fester Bestandteil des NXT-Rosters, wie Leaky bzw. Roman Reigns auch nie Bestandteil von NXT war. Oder irre ich mich da? Meines Erachtens ist aber schon so lange her, ist auch nicht mehr wichtig.
Es ist schon so lange her, dass es irgendwie so gefühlt ineinander übergegangen halt eben.
Genau, richtig. Aber dieser Charme, den NXT hatte in den Hochzeiten, den Charme hat man bei AEW wirklich perfekt aufgeschnappt und man probiert diesen Charme auch nicht irgendwie wegzuradieren, weil es WWE ist, sondern man nimmt den, packt den eigenen AEW-Charme dazu und entwickelt dadurch ein hochgradig attraktives Produkt für Fans, die wirklich professionelles Wrestling mögen. Und das hat man wirklich eine Lücke entdeckt. Wie groß die Lücke wachsen kann, wird sich zeigen, aber es macht einfach Spaß, als Fan dabei zu sein.
Ja, das ist ja wirklich der entscheidende Unterschied, dass man merkt, okay, da ist jemand, ja, da lässt jemand halt eh nur das durch, was ihm behagt, ja, also keine Ahnung, das ist weniger Try and Error auch als bei WWE, ne, wo du siehst, okay, bei WWE wird dann halt das und das mal durchgelassen und wenn es dann halt nicht taugt, wird es halt sofort schnell wieder fallen gelassen, dann sind die Fans, die das mochten, was da ausprobiert wurde, dann sauer gleich wieder, weil es dann wieder in der Entlassung endet oder in einem missglückten Push. Ja, AEW hat halt mehr so die eigene Handschrift und die eigene klarere und klare Überzeugung, was passt und was passt nicht. Und
das ist viel,
es passt halt eben der Geist von NXT, dass der gerade von so von WWE zerschlagen wurde, ist, dass das für AEW halt sehr, sehr passend.
Das passt perfekt. Also ich weiß nicht, ob WWE sich irgendwann noch darüber ärgern wird, dass man solche Menschen, Charaktere und auch Talententdecker der Konkurrenz überlassen hat. Also es kann sich schon noch beißen. Mal sehen.
Mal schauen.
Was auch wirklich in dieser Hinsicht auch passend ist, finde ich gerade. Also für mich ist MJF gegen Punk die Top-Fehde bei AEW zurzeit. Dann legt man mal diese der Top-Fehde bei WWE entgegen Roman Reigns gegen Lesnar. Da sieht man auch die kompletten Unterschiede der beiden Promotions. Du hast auf der einen Seite die beiden Übermenschen, und das meine ich überhaupt nicht negativ, die halt alles vernichten können und das auch machen. Während du auf der AEW-Seite dann diese tiefgründige Story hast, bei der sich zwei gefühlt ganz normale Typen mit gegenüberstehen, die ihre eigene Lebenserfahrung, ihre eigenen Ängste mit einbringen und das alles viel nahbarer ist für den normalen Menschen als dieses Übergroße. Es gibt Leute, die dieses Übergroße brauchen, dieses Stupendous. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sowas Nahbares viel netter finden.
Das war eben jetzt auch die große Kunst an der MJF-Punk-Feder, dass das sogar dann MJF eingebracht hat. Ja. Mit diesem, wie ich fest davon ausgehe, realen Vorfall, ne, dass er auf der Schule, in der Schule im Footballteam Opfer, von Antisemitismus geworden ist. Ne. Er ist ja auch recht stolz auf seine jüdische Herkunft. Es war am Ende ein Trick, um CM Punk reinzulegen, aber es hat ja nur so eine andere Ebene gehabt, ne? Also der Bösewicht ist halt nicht nur böse, sondern es ist wie in einem guten Film, in einer guten Serie, ne? Also auch der Bösewicht, auch der Schurke hat etwas, was ihn nahbar macht, ja? Hat eine Motivation, die ihn antreibt, und die ihn so böse gemacht hat. Und in dieser Promo, die wirklich sensationell gut war, da habe ich dann auch fünf Jahre nach vorn gespult und habe gedacht, okay, das wird seine Babyface-Promo in ein paar Jahren sein. Ne? So,
das war dann groß. Ja. Und wie du es gesagt hast, auch Fies auf Bösewichte, Fieslinge haben ihre Story. Und gerade diese Stories macht sie ja wirklich erst attraktiv, macht sie erst beliebt. Guck mal, was wäre Darth Vader ohne die Anakin Skywalker-Hintergründe? Da wäre es auch nur ein böser schwarzer Mann mit einem Anzug. Also es geht ja wirklich um die Tiefe und genau diese Tiefe hat man MJF gegeben und man macht ihn nahbarer und gefühlsechter und so auch besser.
Ja, absolut.
Und nicht nur, ey, ihr Fans mögt mich nicht, ich bin jetzt böse. Damian Priest.
Ja, also für mich ist einfach WWE verweigert sich etwas, also ich meine, in den vergangenen so und so viel zwei bis drei Jahrzehnten hat sich einfach das die serielle Unterhaltung, das TV-Serien hat sich nach vorne entwickelt und die Ansprüche sind gestiegen. Und die Ansprüche daran, wie ein guter Film, wie eine gute Serie, vor allen Dingen Serien, ist ja das, was sich kulturell einen großen Sprung nach vorne gehabt hat, also in der Popularisierung und in dem wie das einfach in der Masse, in der das konsumiert wird. Und da sind Ansprüche gestiegen. Und für mich ist immer so, hab ich immer das Gefühl, so von wegen, dass WWE von dem Ruhekissen des großen finanziellen Polsters, das sie haben, und der Gewissheit, na, wir haben das hier, wir machen das hier ja schon lange und wir wissen, wie der Hase hier läuft, ja, sich da gewissen Entwicklungen verweigern. Während AEW, das ist der junge Startup, sich dem nicht verweigert. Sie könnten es ja auch gar nicht, weil sonst hätten sie aber keine Chance gegen
WWE. Genau. Das ist halt die Frage, die sich jetzt schon seit Monaten mir auftut, ist diese bisherige Nische mit 1 Million Zuschauer, die AEW besetzt, ist die Nische ausbaubar oder hat ihr Zenit erreicht? Das ist halt die Frage, die jetzt noch wirklich keiner wirklich beantworten kann.
Es gibt auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, wenn die Quotenentwicklung, wenn das eine Entwicklung bleibt, also da gibt es schon Anzeichen, dass WWE nach unten geht und AEW nach oben schrittweise, wenn auch die eigenen Fans, wenn die jungen Fans, die ja bei AEW recht erfolgreich gewinnt, wenn sie weiter mehr junge Fans gewinnen und die schon vorhandenen Fans damit altern, dann wird AEW weiter wachsen.
Gut fürs Produkt, gut für Wrestling wär's.
So wie es jetzt für mich ausschaut, wenn AEW nicht abkackt in irgendeiner Art und Weise, Tony Khan verliert doch irgendwie die Lust oder keine Ahnung, das Familienvermögen wird ihm entzogen, er wird enterbt, ich weiß es nicht, oder er wird doch irgendwie auf einmal ein ganz schlechter Booker über Nacht. wenn das alles nicht passiert, dann sehe ich keine Chance, dass AEW irgendwie scheitert, weil die haben einfach ihre Nische da so besetzt und sie haben sich da reingekrallt in einer Art und Weise, die für WWE nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Nee.
Von sich aus.
Aber zum jetzigen Zeitpunkt noch ignorierbar. Die Frage ist, wie lange das noch ignorierbar ist.
In einem Interview mit Vince McMahon, auf das wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen, er hat noch nicht das Wort Competition in den Mund genommen, so wenn ich es richtig
verstanden habe.
Er hat gesagt, there is a confrontation.
Ja. Und he likes
confrontation. Ist ein Schritt weiter in der Erkenntnis oder also die Phase der Leugnung ist, glaube ich, vorbei.
Ja, es gibt halt auch noch keinerlei, aus Sicht von Vince McMahon und anderen, noch keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Da sie so viel Geld machen wie noch nie und das Produkt funktioniert anscheinend und die sind, was natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch stimmt, also vom finanziellen her, aber wenn die Tendenz so weitergeht, wie du sie beschrieben hast, könnte vielleicht auch die finanziellen Mittel irgendwann weniger vorhanden sein und dann ist es vielleicht zu spät einzulenken.
Naja, das wird lange dauern. Aber wenn man es halt auch sich in Vince McMahon oder in die WWE-Perspektive hineinversetzt, also ich meine, so wie wird jetzt keiner mehr laut aussprechen, weil dann würden sie ja schlechte Verlierer dastehen, aber eigentlich war ja nie das Ziel, dass es überhaupt eine zweite Liga gibt, dass die überhaupt wachsen kann. Ja, ich glaube, das empfindet ja Vince McMahon, auch wenn er es nicht offen ausspricht, glaube ich, immer noch als persönliche Beleidigung. Aber
Aber Vince McMahon, bevor wir auf Vince ausführlich zu sprechen kommen, würde ich doch gerne nochmal, du weißt, es ist mir immer ein Herzensthema, noch über die Damen reden. Wir hatten das AEW Women's Title Match, über das ich primär reden will, Britt Baker gegen Thunder Rosa. Thunder Rosa ist für mich it's now or never, dachte ich vor dem Match. Das Match an sich war natürlich gut, aber es war natürlich irgendwie lieblos mit reingeklatscht, direkt nach MJF gegen Punk, wo man dann auch meines Erachtens gemerkt hat, dass die Crowd mal ein bisschen runterkommen musste und dann einfach dieses Match nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die es eigentlich kriegen hätte sollen. Danach glücklicherweise die Ankündigung, dass Thunder Rosa gegen Layla Hirsch jetzt am Mittwoch bei Dynamite um den Number One Contender Spot antritt. Und jetzt wird's ja richtig interessant. das Match gegen Britt Baker um den Titel gibt es dann in der Woche drauf an St. Patrick's Slam. Genau ein Jahr bei der, vor einem Jahr an der Veranstaltung war das Lights Out Match zwischen Britt Baker und Thunder Rosa, was ja jetzt schon als Classic gewertet wird, als Instant Classic. Und das Ganze ist in San Antonio, in der Stadt, in der meines Wissens nach Thunder Rosa lebt.
Hm.
Vielleicht hat man sich diesen großen Titelwechsel, der sich eigentlich von mir, dachte ich von vornherein, als Britt Baker den Titel gewonnen hat, dass Rosa den Titel irgendwann ihr abnimmt. Das ist gestern nicht passiert, wäre aber auch komplett untergegangen gestern. Deswegen ist es eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, nicht schlimm, dass sie den Titel nicht gewonnen hat. Grundsätzlich hätte ich auf das Match verzichten können, weil es einfach too much war vielleicht für die Card.
Ja, aber ja, gerade vor dem Hintergrund der jüngst noch aufgekommenen Diskussionen konnte sich AEW, glaube ich, auch nicht erlauben, einfach vom gefühlten Image her, so für wegen so, ja, die Frauen den Damentitel von der Card zu lassen.
Ja, ist richtig. Aber es war einfach komplett verschluckt worden und das haben weder Britt Baker noch Thunder Rosa verdient, dass die.
Ja.
Und man kann es den Zuschauern nicht mal schlecht machen. Die mussten einfach eine Pause haben und da war halt dieses Match gerade nach diesem Highlight zu den MJF und mit Wardlow und allem drumherum falsches Timing und es war ein bisschen bitter.
Ja, so oder so habe ich ja, ich hatte ja eigentlich auch schon, glaube ich, in der letzten Episode den Gedanken so das ist eigentlich zu viel, was da.
Ja, genau.
Dieses Match ist eigentlich zu viel und also ich kann mir da nicht den Titelwechsel vorstellen, weil er einfach emotional da aufgefressen wird in diesem Umfeld, egal wie es jetzt platziert gewesen wäre, einfach es wäre überschattet geworden und hatte da schon den Gedanken im Kopf arbeitet man auf ein TV, auf ein Rückmatch hin und sieht so aus.
Und gleichzeitig muss man halt sagen, dass wenn es da nichts wird, dann glaube ich, scheint ihr der Rückhalt bei AEW, das Vertrauen in sie einfach nicht hoch genug zu sein, weil da ist es wirklich, in zwei Wochen ist es wirklich now or never.
Kann mir quasi nicht vorstellen eigentlich, dass es dann auch nicht es never ist. Also das würde mich sehr, sehr wundern.
Würde ich auch und ich drücke die Daumen, also ich als muss meine Fanboy-Perspektive kurz rauskommen, ich hoffe, dass Thunder Rosa das Ding gewinnt, weil sie einfach eine coole Socke ist.
Irgendwann braucht sie ja auch diesen Star-Moment.
Ja, definitiv. Und meint sie ist ja, glaube ich, 38. Das soll jetzt schon, ist nicht mehr die Jüngste. Wird Zeit. Und dann noch letztens, was ich unbedingt noch drüber reden möchte, ist das Debüt von Swerve the Realist, also Isaiah Swerve Scott, und der heißt jetzt Mr. Strickland. War ja vorher schon, es war jetzt ein offenes Geheimnis, das er unterschreibt. Was sagst du zu seinem Debüt? Warst du überrascht? Hat es dich gefreut?
Ja, es ist halt, es wurde jetzt, also war jetzt kein Jahrhundertdebüt in der Art und Weise, wie es präsentiert worden ist. Ich glaube, man wollte einfach die Pay-Per-View-Bühne nutzen, um ihn dort zu präsentieren. Aber ja, also das generell, dass er da ist, also ich weiß nicht, ne, es ist ja immer die Diskussion zu finden, wie viele Leute will AEW denn noch holen, aber es ist auf jeden Fall richtig insoweit, dass AEW an einem Punkt ist, an dem sie sich seine Stars gut aussuchen muss, ja, also wer jetzt noch hinzukommt, der muss wirklich super gut sein, aber ähnlich wie Buddy Matthews, wobei er vom Charisma fast schon Wackelkandidat ist, aber wrestlerisch auch einfach so Spitzenklasse, ist das halt das schlagende Argument. Und als Swerve Scott, der frühere, jetzt Swerve Strickland, also ich glaube, das Swerve ist schon betont über dem Shane.
Ja.
Ist einfach extra klasse. Ist eine Eins mit Sternchen als Wrestler und als Typ. Und so muss er da seine Chance beim Schopf packen und sie ergreifen bei AEW.
Ja, und jetzt muss ich dazu noch was anfügen. Das ist wirklich, hätte ich nie gedacht vor zwei Monaten, dass ich mal so fühlen werde. Debüts bei AEW, wenn sie nicht massiv sind, abgesehen von William Regal, weil das mal was anderes war, hypen mich kaum noch. Es ist einfach so eine Masse an hochqualitativen Leuten, die da in den letzten Wochen reingekommen sind. Buddy Matthews, Keith Lee, Kyle O'Reilly, jetzt Swerve, wahrscheinlich Jeff Hardy, möglicherweise Cesaro. Das sind alles große Talente, die jede Woche neu kommen. Und es ist einfach, ich bin ausgelaugt von Debüts, wenn man das so sagen kann. Kann man das sagen? Es ist zur Normalität geworden. Ja. Dass solche Talente, wenn die...
Ja, aber Fluch der guten Tat, ne?
Ja,
was,
genau.
Was willst du machen? Was willst du machen, ne?
Ja.
Willst du jetzt irgendwie so aus Prinzip sagen, dass Cesaro,
nee.
Du
bleibst jetzt
bitte
nicht.
Draußen, ja?
Das ist absolut
ja
Quatsch, nicht. Ne? Aber solange die Leute halt nicht das Standing von Adam Cole, Bryan Danielson oder CM Punk haben, dann ist halt so, oh, da ist er wieder, da ist Keith Lee, da ist Swerve Scott, da ist Kyle O'Reilly, cool, cool, ich mag die alle. Aber wirklich geflasht bin ich jetzt nicht.
Ja, es ist einfach, ja.
Ist echt irgendwie schade
auch. So ist es halt. Man hat auch irgendwie das Gefühl, so für wegen auch dass das Publikum von AEW generell auch ein bisschen ausgelaugt ist und ein bisschen mehr, ja, keine Ahnung, auch nicht mehr die ganze Zeit hyped.
Das kam ja auch tatsächlich bei Revolution so vor, dass die einfach mal teilweise nach der halben Hälfte von der Show erstmal eine Stunde erstmal Pause brauchten. Weil es einfach so ein Feuerwerk ist. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn sie dann zu West Coast gehen und neue Areas erschließen, wird es vielleicht wieder erstmal
Exzess.
Genau, richtig.
Kanada, England, da ist ja noch einiges.
Richtig, offen. Richtig.
Da wird es auf jeden Fall schon noch coole Stimmungen geben, ja.
Ja. Und wollen wir noch ein bisschen über Tony Khans Shoppingtour reden?
Ja, das ist ja schon auch nicht unwesentlich, ja.
Nee, ist interessant, vor allem was jetzt im Scrum danach AEW Revolution gesagt wurde. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Tony Khan hat am Mittwoch bei AEW Dynamite verkündet, dass er die Liga Ring of Honor gekauft hat. Und jetzt ließ er wohl zwischen den Zeilen verlauten bei der Pressekonferenz, ich habe sie selber nicht gesehen, dass er selber für das Booking zuständig sein wird und es wohl eine Art Ausbildungsliga für AEW sein werden soll.
Okay. Also der Booker ist nicht, dass er der Booker ist nicht zwischen den Zeilen gesagt worden, das hat er eindeutig so gesagt. Und er hat nicht explizit gesagt, dass das jetzt so die Developmental League wird, aber er hat explizit gesagt, was vorher noch nicht klar war, dass die Liga weitergeht. Dass die Liga weiter besteht. Also von daher, wird es ja darauf hinauslaufen, weil wozu braucht AEW sonst Ring of Honor?
Ja.
Und es ist eigentlich, ja, auf den ersten Blick war ich skeptisch. Andererseits hat es gerade in der Situation, in der AEW ist, ja schon auch einen gewissen Charme, weil es ja auch diesen Druck etwas verringert. Wen willst du da überhaupt noch wohin tun? Durch Ring of Honor. Ähnlich wie hat man ja, öffnet man sich ja die Option, so ein ähnliches Modell zu machen, wie es WWE ja auch bei NXT jetzt schon wieder andeutet, ne, dass mal der eine oder andere da zu NXT hingeschickt wird und dort ein bisschen beschäftigt ist, Dolph Ziggler, der angesprochene, dass da so ein bisschen Durchlauf ist. Dass man da den einen oder anderen, für den man im Hauptprogramm keine Verwendung gerade hat, dass er dort ein bisschen glänzen kann und dort mit jüngeren Stars, mit auftriebenen Stars, und da gibt's ja auch so viele, wo die ja keine Chance haben oder keine Aussicht haben, so in nächster Zeit irgendwie abseits des Dark Elevation Universums da mal aufzukommen, da mal eine größere Chance zu bekommen. Also auf jeden Fall nicht in der Summe und nicht in der Masse. Aber so hast du ja schon jetzt mal eine Fläche, wenn das so ungefähr so kommt, wie man sich's vorstellt, da hast du ja schon eine Fläche, dass sich da ein Brock Anderson mal austoben kann oder ein Lee Moriarty. Daniel Garcia möchte ich nicht sagen, der ist für mich fast schon an der Schwelle. Der wird, glaube ich, seinen Weg schneller als alle anderen machen. Aber halt, ja, viele andere, ne? Hier die Lee Johnsons dieser Welt. Also, ja, da hast du was, da hast du eine zusätzliche Option, um damit zu spielen. Und denen Beschäftigung, Arbeitszeit, ja, tun was für ihr Geld, dass sie was tun können für ihr Geld. Und dass die Nachwuchsentwicklung, auch dass der ein oder andere dort, ja, der es vielleicht schwer hat, im TV dieses doch recht anspruchsvolle AEW-Publikum zu befriedigen von einem Tag auf den anderen. Der vielleicht lange brauchen würde, sowas wie ein Anthony Ogogo, der jetzt halt eben nicht von einem Tag auf den anderen zum Top-Wrestler ist, der so auf einem Niveau von Adam Cole da wrestelt. Ja, damit verschafft man sich schon viele Optionen, wie sich das finanziell und so weiter geschäftsmodellmäßig ausgeht. Ja, auch gut, das muss Tony Khan dann selber für sich durchrechnen. Aber ja, prinzipiell von der Struktur her ist das schon eine sinnvolle Ergänzung da gerade. Und es ist halt auch einfach eine schöne, ja, man sieht, wie CM Punk in dem Media Scrum geheult hat, im
Ja.
Gedanken daran, wie er Ring of Honor geliebt hat. Und ja, dieses Gefühl haben auch viele Fans, etwas ältere Fans vor allen Dingen, die jetzt auch die guten Zeiten von Ring of Honor, die richtig guten Zeiten mitbekommen haben, im Lauf der vergangenen beiden Jahrzehnte, vor allen Dingen halt die Nullerjahre. Und ja, also Mythos, Geschichte, Vermächtnis, das sind so Faktoren, das sind so weiche Faktoren, die sind nie zu unterschätzen. Und ja, sich da eine Mythos, eine Geschichte da einzuverleiben, die einfach großen Einfluss, also einfach, ja, es war die stilbildende Liga letztlich nach Attitude Era, nach der Zeit von ECW, WCW, WWE. Eine Liga, die auch WWE verändert hat und so viele Stars geprägt hat. Und das ist jetzt unter dem AEW-Banner, das ist schon eine Sache. Ja.
Als Frage, wenn sie es so umsetzen, also man kann Tony Khan ja fast nicht absprechen, dass er irgendwas Hochqualitatives hinstellen wird, dann
Das
ist
ist
es
auch noch
wirklich ein
sehr
gutes
beeindruckend, ne?
Vermächtnis
Das ist
für
Wahnsinn.
Ring of
Ja.
Honor, ja. Die Frage ist, was ich mich frage, ist, was passiert? Ich meine, man darf nicht vergessen, Ring of Honor hat Stand jetzt null Leute unter Vertrag. Es gibt den ROH Champion, aka auch gerade 16 Karat Gold Tournament Winner in Oberhausen bei WXW, John Gresham. Ist aber eigentlich, er hat den Titel, aber er ist eigentlich nicht angestellt. Die Briscoes genauso. Du kannst ja eigentlich solche alteingesessenen, mittlerweile alteingesessenen ROH-Tiere nicht in so eine Entwicklungsliga einbauen. Da kannst du schon. Aber ist vielleicht dann auch nie das Konzept, was Tony Khan anstrebt. Und damit, wenn man dann sowas verstreichen lässt, erzürnt man vielleicht auch ROH-Hardcore-Fans.
Ja, aber wie viele ROH Hardcore-Fans? Also heute. Wie viele hat man da noch? Also,
Ja.
das ist. ROH war am Abkacken. Das ist einfach so.
Ja,
Also
definitiv.
in den letzten Jahren. Und also von meinem Empfinden her kann es letztlich nur besser werden. Und ja, das ist ROH, so wie es vorher war. Das Modell hatte einfach keine Zukunft. Und ich meine, diese ganzen Entlassungen diese ganze Entlassung war jetzt im Lichte dessen, was ja anscheinend von vornherein geplant war, dass ROH einfach verkauft werden sollte. Ja, so erklärt sich auch, warum die da alle entlassen worden sind,
Ja.
weil, ja klar, wer will die Liga kaufen, wenn man sich da gleichzeitig so und so viele Leute, Verträge da ans Bein bindet, mit Leuten, mit denen man vielleicht gar nichts anfangen kann,
Richtig, ja.
zu einem Teil. Und ist ja auch irgendwo, ich glaube, ist dann auch nett für Tony Khan, dass er dann hier nicht der Böse sein muss, der da eine Entlassungswelle da vornehmen muss, der da selber dann rauspicken muss, welche Verträge er dann noch hält und welche nicht und welche er auf die Straße setzt. Ja.
Vollkommen richtig, ja. Also, ja. Stimmt, man haucht einem tot geglaubten Produkt quasi wieder Leben ein. Und ob es
Ja.
funktioniert, werden wir sehen. Also die Aussichten sind, könnten, glaube ich, schlechter sein.
Ja, schon.
Wie
Ja,
es Punk
man muss es
gesagt
sehen.
hat, er ist froh, dass Tony Khan das gekauft hat und das nicht ein Tab in einer beschissenen App wird. Mit Anspielung an Peacock, den WWE Network Provider in den USA.
Tja, ist
Ja.
das so schlimm? Ja, okay.
Zum Glück haben wir die Probleme noch nicht.
Naja.
Hier wird es dann wahrscheinlich eher Teil von Disney Plus oder sowas derartiges.
Wir werden sehen, wir werden
Ja.
sehen.
Aber jetzt sind wir gerade bei WWE. Jetzt können wir auch endlich mal auf Vince zu sprechen kommen. Kurz oder länger mal gucken. Ich habe mal vier vier Aussagen rausgepickt aus diesem fast 1,5 Stunden Interview, die er bei Pat McAfee am 3. März, also letzte Woche, geführt hat. War grundsätzlich ein wirklich unterhaltsames Interview. Man merkt, warum Pat McAfee und Vince McMahon so gut miteinander auskommen. Also die scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. War wirklich hochgradig unterhaltsam. Aber die Grundaussagen zeigen halt schon, warum WWE so ist, wie WWE ist. Ich würde einfach mal ein Zitat reinhauen und dann reden wir drüber, oder ich glaube, ich am
Ja,
sinnvollsten.
leg los, genau, ja.
Also, ich war, you listen to your audience, no matter where it's from. But sometimes the internet audience, a portion of it, can be relatively biased and a bit harsh. So I don't listen to any of those, none of them.
Ja, okay, ne? Ich höre zu, aber nur, wo ich Bock habe drauf.
Genau, richtig. Genau, das ist, was er sagt. Er guckt. Er hört sich an, wenn er irgendwas cool, wenn er irgendwas Gutes liest, weil er hat auch vorher im Interview über Negativity geredet, wie er die ausblendet, weil sonst geht's halt nicht. Und genau das ist
er. Er gesagt hat, er blendet auch Positivity aus im Gegenzug, dass er dann auch keine Schulterklopfen will. Mag man es glauben, ich weiß es nicht, aber ja.
Ja, also es passt auch wirklich zu dem, was man denkt, was man so vermutet. Er blendet quasi aus, dass die Kritik am Long-Time Storytelling und so weiter und so fort. Es wird alles ausgeblendet, weil es ja aus dem bösen Internet kommt. Diese Ansicht des bösen Internetfans, die schon seit mittlerweile 15, 20 Jahren, seitdem es Internet gibt, vorherrscht, die ist wohl auch in diesen Zeiten, wo nichts ohne Internet geht, immer noch weit verbreitet bei ihm.
Ja, es ist ja auch nicht völlig unberechtigt, dass das Internet, die Art und Weise, wie Social Media teilweise aufgebaut ist, führt zu extremen und teilweise auch einfach negativen Kommentaren. Also ich habe, wenn ich mich erinnere an die Kommentarfunktion bei Wrestling Inc.
Stimmt, ja.
Da ist auch schon, da ist auch einfach wirklich vieles, was man nicht ernst nehmen kann. Aber ja, ich habe, also so wie das klang, klang das wieder halt wie so das typische, naja, ich schütte halt das Kind mit dem Bart aus und ich höre auf die Fans, ich sag den Fans, dass ich auf sie höre. Also, ne, ich meine, ich weiß nicht, von Vince McMahon's Twitter-Account, von wem immer der betreut ist, der postet ja auch ab und zu in Richtung Social Media, we hear you, wenn es irgendwie eine Kritik gibt und er irgendwie signalisieren will, dass er das auch gehört hat, ja. Also wenn man diese Aussagen, dieses Interview gehört hat, glaubt man hinterher nicht so dran, dass er...
Nee, vor allem ist halt...
Dass er wirklich, dass das in den jeweiligen Situationen die Wahrheit war. Naja.
Ja, es wurde ja schon mehrmals im Produkt immer bei Raw und so weiter über die letzten Jahre und angekündigt, so jetzt hören wir mehr auf euch, jetzt passiert das, jetzt kommt die große Wende und dann im Endeffekt ist 6 Monate später genauso alles wie vorher.
Ja, und ne? Das wird halt. Also wir müssen ja auch mal dann auch letztlich auch über die ganze Grundstruktur dieses Interviews reden, ne? Weil in welcher Art und Weise stellt sich jetzt ein Vince McMahon noch dem Publikum, ne? Ein Tony Khan gibt eine Pressekonferenz, in der halt Medienvertreter mit ihm sprechen, ne? Und Vince McMahon macht so ein Interview mit so einem guten Kumpel, von dem er weiß, dass er ja keine kritischen Fragen zu Aspekten wie warum wirfst du eigentlich deinen eigenen Sohn raus, was ist eigentlich mit Triple H, dass er diese Fragen da nicht direkt stellt, ist halt auch eine Form von Safe Space, ne?
Richtig, ja.
Da meldet er sich aus seiner Komfortzone heraus.
Letztlich. Ja, der ist so überzeugt von dem, was er macht, dass er keinen Bock drauf hat, sich mit irgendwelchen kritischen Sachen auseinanderzusetzen, die von außen an ihn herangetragen werden.
Ja, und ist ja auch Milliardär, hat alles geschafft, hat alles erreicht und hat ein erfolgreiches Produkt mit einem Milliardenumsatz, ne?
Genau.
Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man da leicht zum Schluss kommt, so wegen so, ja, was wollt ihr denn alle hier? Ich bin ich. Ihr seid ihr und ich habe die Kohle, also was soll das? Was soll das Ganze hier? Ja.
Aber er hat tatsächlich auch immer wieder einlauten lassen, die sind alle und er insbesondere darauf fixiert, what's best for the audience. Das steht über allem. Es wird immer dran gedacht, was am wichtigsten für die Zuschauer ist, was am besten für die Zuschauer ist. Ja. Und
ja, aber man hat, das, was ich glaube, ja, aber er wählt ja vorher schon irgendwo die Zuschauer aus.
Ja, genau, richtig, richtig.
Auf die er hört, also, ne, das ist das, dieses alte, ja, wir sagen, wir hören auf das, was ihr wollt, aber wir treffen schon eine kleine Vorauswahl.
Genau, der schließt quasi. Was
wir da sinnvoll finden.
Der schließt quasi, weil das ist ja, das war auch, was er auch gesagt hat, er will die Leute nicht Professional Wrestler nennen, weil Professional Wrestling kann jeder, gut oder schlecht. Er will sie Superstars nennen und er will halt dann auch nur die Fans haben, die Superstars wollen, die keinen und den Professional Wrestling, die den Professional Wrestler egal sind. Heißt, er setzt da schon eine Eingrenzung, dass er dieses Übermenschliche darstellen will. Das hat er auch gesagt, dieses Übergroße. Und da ist ihm Professional Wrestling anscheinend nicht groß genug.
Ja, aber irgendwo, ja, weiß nicht, ist Shawn Michaels ein Übermensch gewesen? Ist Bret Hitman Hart ein Übermensch gewesen? Sind das Charaktere, die bei AEW nicht irgendwie sich eingefügt hätten? Also,
ja.
Es ist, also er lügt sich also es ist schon ein gewisses in die Tasche lügen, so für wegen, dass er jetzt irgendwie einen Stein der Weisen da hätte, der den andere irgendwie nicht gefunden hätten. Ne? Es ist letztlich ist es doch auch einfach nur PR-Sprache, was er da sagt. Superstars, ob das jetzt Superstars oder Wrestler ist, ob man das jetzt Sports Entertainment nennt oder Wrestling, das ist etwas, was halt, ja, ne, in gewissen Kreisen ist, aber hätte das immer so Leuten, die wirklich irgendwie sich in der Tiefe damit auseinandersetzen, das noch so verkaufen zu wollen, da siehst du immer so ein bisschen. Aber
er hat ja auch gesagt, er steht auf Marketing. Er will alles gut vermarkten können. Deswegen auch Superstars ist halt besser vermarktbar als Professional Wrestler. Und jetzt dieses WrestleMania 38, stupendous, weil stupendous ist ein Wort, was man im Englischen normalerweise nicht verwendet. Und deswegen hat man halt da das perfekte Wort gefunden, weil es Aufmerksamkeit auf sich zieht und so weiter und so fort. Das ist halt alles Marketing, genau wie WWE Superstar anstatt WWE Wrestler. Und in diese Tasche, in diese Kerbe schlagend, was man über Vince McMahon denkt. Und er hat gesagt, if people think you're an asshole, there's nothing you can do to change that. I don't care what people think about me. It took a while to don't care what others think about me. So im Endeffekt sagte er genau das. Es ist ihm vollkommen wurscht, was die Leute denken. Weil er hat sich seinen Status erarbeitet und er macht's Richtige. Und wenn andere denken, er macht's Falsche, er ist ein Asshole, dann ist ihm vollkommen wurscht, was die Leute denken. Und das passt ja genau, das, also im Endeffekt unterstreicht er genau das, was man von ihm denkt. Dass er halt sein Ding macht und sich, egal was andere Leute sagen.
Ja, klar, ne? Aber ja, es ist halt so eine Sache, ne? Dieses, ne, ich höre nicht so oft dieses, ne, man darf nicht so auf Kritiker hören, ne? Man geht so leicht in so eine Falle, dass man irgendwie so, ja, Kritik, das haben auch viele Wrestler so wegen so, ja, hör nicht auf die Kritiker, ne? Finde ich falsch, ne? Man muss auf die Kritiker auch hören, denn Kritik ist ja nicht per se, Kritik ist nicht gleichzusetzen mit haten oder mit alles doof, ja, sondern Kritik ist, ich sag dir, was gut ist, ich sag dir, was schlecht ist, ne? Ich sag dir, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und nur aus der Summe des Ganzen, nur aus der Summe des Ganzen mit der kritischen Auseinandersetzung mit anderen Leuten, so entwickeln sich Produkte, Menschen, Shows auch weiter am Ende des Tages, ne?
Und, vollkommen.
Ja. Wenn man das irgendwie, ja, also wenn man da irgendwie sich in diesen Gedanken zu sehr reinsteigert und sich denkt, so wegen, also ich bin nur noch mir selber verantwortlich, ja, dann koppelst du dich in gewisser Weise ab. Und ja, ne? Vince McMahon koppelt sich da wahrscheinlich in einem luxuriösen Raumschiff mit vielen Gästebetten und Himmelbett und schönem viel Zoll Fernseher ab, wo man sich, glaube ich, gut abkoppeln kann und sich gut leben lässt. Aber ja, ne? Ich glaube, die Art und Weise, wie sich Vince McMahon auf ein gewisses Bild da versteift hat, ist ein Grund dafür, dass er nicht mehr der Alleinherrscher ist über das Wrestling.
Ja.
Worüber ich im Endeffekt einfach froh bin, weil egal, es ist ja schön, wenn zwei liegen, verschiedenen Wrestling-Fans ein unterschiedliches Angebot machen.
Definitiv. Das einzige negative Aspekt, den ich da sehen kann, ist, dass es halt manche Traummatches nicht geben kann, aber muss man drüber hinweg gucken. Und was mir am Ende noch, was ich am krassesten finde, nachträglich, also er hat unter der Perspektive, die Fans glücklich zu machen, beziehungsweise was am besten für die Zuschauer ist. Und als er über die Entlassung gefragt wurde, hat er gesagt, it's not personal, it's always business. Und getting rid of dead meat. Also aus seinen Aussagen ist es quasi, man hat die Leute entlassen, weil sie bei den Zuschauern nicht angekommen sind und macht dadurch Plätze für neue Leute frei, weil die anderen natürlich schon am Ende sind, weil die eh nicht mehr overkommen quasi. Das ist natürlich schon herbe Kritik. Vor allem wenn man bedacht, was teilweise für Leute entlassen wurden.
Ja, es ist seine Wahrheit, es ist auch ein Teil der Wahrheit. Es ist natürlich, ja, wer lässt sich gerne als totes Fleisch bezeichnen? Ich würde wahrscheinlich nicht so glücklich sein, wenn ich irgendwie einer der Betroffenen wäre und das jetzt lesen würde. Und ja, es sagt schon auch was aus über ein gewisses Menschen- oder Geschäftsbild. Und ja, ne? Es ist halt, er ist ein Mann der alten Schule.
Ja.
Und also einer sehr alten Schule. Und dadurch, dass er vor einer gewissen Zeit an einen gewissen Punkt gekommen ist, muss er sich vor der neuen, modernen, hinterfragenden Welt, vor der sich ein Tony Khan, glaube ich, auch verpflichtet fühlt und glaube auch gar nicht anders kann, als sich davor verpflichtet fühlen muss, einfach nicht mehr verantworten, sondern ja, ein Vince McMahon kann da so in seinem eigenen Orbit da kreisen und hat da seine Vertraute, die einen mögen ihn, die anderen nicht. Oh.
Ja.
So lässt es sich leben. Ja.
Aber hallo. Und was für mich dennoch die Quintessenz aus dem ganzen Interview war. Er ist 76, für ihn, er hat immer wieder anklingen lassen, dass für ihn die Arbeit keine Arbeit ist. Für ihn ist die Arbeit Spaß, es ist sein Leben. Der arbeitet den ganzen Tag und er wird auch arbeiten, bis er umfällt. Hm. Ich würde Leute, die darauf spekulieren, dass irgendwann das WWE verkauft wird oder dass Vince McMahon das Ding abgibt an die nächste Generation, das wurde mir komplett gestrichen, dieser Gedanke. Hm. Der ist mit 100% dabei und wird das bis zu seinem letzten Atemzug leiten, bin ich mir sicher.
Hm. Ja, ne? Gut, man darf sich dann, vielleicht so darf man sich nicht total täuschen lassen, denn es gab ja schon zwischendurch schon Absetzbewegungen, dass er, die es so aussehen haben lassen, als wäre das schon irgendwann der langfristige Plan, das an die nächste Familiengeneration zu übergeben. Aber nach allem, was man weiß, wie sich die Dinge in den letzten, speziell im letzten Jahr entwickelt haben, ist davon ja nun keine Rede mehr. Und nee. Ich glaube, im Moment glaube ich ihm das, was er gesagt hat, dass für den Moment völlig offen ist, wie es mit WWE irgendwann nach ihm weitergeht.
Ja.
Ja. Mir war auch noch dieser Kommentar, dass man auf seine Familie ja eigentlich, dass er seine Familie da in den Blick darauf, wie gute Geschäftsleute sind, genauso behandelt wie alle anderen, beziehungsweise sogar noch strenger. Ne?
Ja, stimmt.
Ja. Und dieses Wort, dieser eine Satz zu verwegen, so, ne, wenn einer zum Beispiel einfach nicht gut trainiert, nicht gutes Workout macht, ne, da weißt du schon mal, was du von ihm zu halten hast, ne? Hallo Shane
McMahon. Richtig, richtig, ja.
Das ist, ja.
Aber
weiß ich's, ne? Darüber müsste irgendwann mal, glaube ich, jemand ein gutes tausendseitiges Buch schreiben, der da Einblick hat in diese ganze Familiengeschichte.
Das wäre hochinteressant.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, schaut oder hört euch das Interview an auf YouTube, Pat McAfee Show vom 3.3. Es ist wirklich, wirklich sehenswert. Also er sagt auch wirklich viele interessante Sachen über seine Geschichte, über seine Stories mit Steve Austin und über seine Travel-Zeit, wie er immer auf Tour war, über seine Workout-Zeiten, wie er nachts jede Nacht im Gym ist. Also ist wirklich hochgradig unterhaltsam. Guckt's euch an. Wir gehen auch strikt auf die eine Stunde zu. Dennoch sollten wir nochmal, auch weil wir uns ja wirklich auf der Road to WrestleMania befinden, auch über die drei hochspekulierten Themen reden, die jetzt sich anbahnen, doch nicht umgesetzt zu werden möglicherweise. Das eine war ein In-Ring-Return von Steve Austin. Dann zweites war die Rückkehr von Cody Rhodes, die jetzt ja wirklich wieder in der Schwebe zu sein scheint. Und das dritte war, was mir jetzt gerade entfallen ist. Was fehlt mir? Helfen mir auf die Sprünge.
Ja, Vince McMahon.
Genau, Vince McMahon himself. Genau. In Ring Return. Aber das hat
gegen
ja,
Pat McAfee. Gegen.
Das hat ja hat jetzt sein Jünger in Spe Austin Theory übernommen.
Ja. Und ja,
was auch gut so ist.
Was auch gut so ist. Ne? Ich meine, so oder so wäre es ja wahrscheinlich auch dasselbe hinausgelaufen, dass Austin Theory für ihn im Ring die Arbeit macht.
Ja.
Dass das Ganze mit Vince McMahon eher nur so eine Täuschungsnummer ist, um die man halt eine Story drum herum strickt. Aber scheint jetzt nicht mehr der Plan zu sein, aber so wie ich das auch recht chaotisch und recht unstimmig eigentlich entwickelt hat, in diesem Storytelling von Raw zu der Pat McAfee Show, mit dem, wo sich ein Auftauchen von Austin Theory angedeutet hat, dass dann nicht passiert ist und dann auch das Main Event Match von Austin Theory gegen Apollo Crews auch nicht ausgestrahlt wurde, weswegen dann die ganze Main Event Show um einen Squash von Veer Mahan gestrickt war. Muss eine tolle Main Event Show gewesen sein. Ich habe sie nicht gesehen, tut mir leid.
Coming to Raw.
Ja. Das scheint sich erledigt zu haben. Ja, man wundert sich. Aber das, Stone Cold Steve Austin heißt es, hat der Wrestling Observer zuletzt vermeldet, dass jetzt inzwischen unsicher ist, ob das wirklich noch ein Match wird oder nicht doch auch nur eine Konfrontation zwischen Steve Austin und Kevin Owens, womit da ja. Ja, der Sensationseffekt weg wäre, weil Konfrontationen von Steve Austin mit irgendwem, das hat es ja im Laufe der vergangenen 20 Jahre jetzt schon x-mal gehabt. Und,
aber ist das wirklich so ein großer Unterschied?
Nichts Besonderes mehr.
Das Match wäre auch nicht viel anders gewesen.
Ja, schon, ne? Aber man hätte es so nennen können und es wäre ein Verkaufsargument gewesen. So ist es halt, ja, okay.
Cody ist wirklich hier die richtige Geschichte. Da haben wir uns ja letzte Ausgabe schon ausgiebig drüber unterhalten und haben wir eigentlich nicht mit gerechnet,
dass das ist alles, jetzt ganz die ganze Folge vergessen.
Genau, aber hab's ja eh schon gehört, ha, zu spät.
Ja, ja. Ja, interessante Nummer eigentlich, ne?
Ja.
Also also irgendwie ist noch keiner drauf gekommen auf meine Theorie oder meine tolle Theorie, dass Cody Rhodes der Mystery-Gegner von Brock Lesnar
vorgestern
vielleicht in der MSG-Show gewesen wäre, am Tag vor Revolution.
Austin Theory ist doch cool.
Austin Theory enthüllt worden, ist ja ein
richtig
total Main-Event MSG-würdiger Gegner.
Das sind die Leute eskaliert im Stadion, im Madison Square Garden.
Ja, ne? Also, komisch war. Und genau einen Tag und am selben Tag, beziehungsweise ein paar Tage vorher, kam zuerst ja dieser Bericht von Ringside News, dass die Gespräche von Cody Rhodes und WWE im Sande verlaufen seien. Und kurz davor, am Freitag, stand Freitag, hat dann noch Dave Meltzer, Wrestling Observer, vermeldet. Ja, es gab eine Statusänderung bei Cody Rhodes. Man war sich vorher sicher und es war ja auch eindeutig, dass WWE sich sicher war, das ihn zu haben. Sie haben ja sein Comeback schon angedeutet mit den recht klaren Anspielungen im Zuge dieser Logan Paul-Enthüllung. Oder auch Edge, der auch Smoke and Mirrors, das Reizwort, das Codewort für den alten Cody-Charakter genannt hat in seiner Promo, in seiner offenen WrestleMania-Herausforderung. Ja, interessant. Man weiß nicht, was kommt. Ich kann mir viele Gründe vorstellen, aber alle sind geraten, von daher keine Ahnung. Aber es ist jetzt schon eine Sache, weil WWE hat das, glaube ich, ja sehr bewusst durchsickern lassen, dass sie den im Sack haben oder im Sack zu haben glauben.
Ja.
Und jetzt haben sie ihn nicht mehr im Sack.
Was ist da schiefgelaufen? In der nächsten Folge werden wir definitiv da nochmal drüber reden und auch hoffentlich mehr wissen.
Ja.
Aber es war jetzt der perfekte Übergang, deswegen würge ich dich jetzt hier ab und sage
die drei Thesen auf Doom.
Genau, wir sind zurück. Drei Thesen auf Doom hatten wir lange nicht mehr, aber es ist Zeit für ein Comeback. Und also es sind zwei Meinungen, keine Diskussion. Wir sagen unsere Meinung dazu und dann zur nächsten These wird weitergegangen. Und passend zu unserer Diskussion von gerade fangen wir an. Und Martin, du darfst da auch als Erster an der Reihe sein. Die erste These auf Doom lautet, Cody wird zu AEW zurückkehren.
Kann schon sein.
Ist aber kein Ja oder Nein.
Ach Gott, ne. Wird mich ja keiner erschlagen. Dann sage ich jetzt halt mal Ja.
Oh, ho, 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 ho. Also, ich hätte es auch als unwahrscheinlicher, gibt ja kein so ein offizielles Statement raus, wenn man es dann im Monat später revidiert. Also, ich bleibe bei Nein und sehe ihn immer noch bei WWE. Und vielleicht ist aber nur noch ein bisschen Pokern dabei. Aber ich kann mir eine Rückkehr zur AEW auch vorstellen.
Ja, ne? Weil was bleibt ihm, wenn WWE sich zerschlägt? Klar kann er versuchen, Schauspieler zu seine Entertainment-Karriere aufzubauen, aber sind wir mal ehrlich, ne? Ist noch in einem Alter, in dem er diese Finanzierungs- und Geld, diese Geldquelle nicht versiegen lassen sollte.
Shin Nihon Puro Wrestling. New Japan Pro Wrestling. Und ja, mal gucken. Zweite These, ich fange an. Ricochets Titelrun als Intercontinental Champion wird ein voller Erfolg. Hier sag ich ein ganz eindeutiges Nein. Es war dieses Post-Title-Win Backstage-Interview, hat er anklingen lassen, dass er den Intercontinental-Titel auf ein Level mit dem WWE und den Universal-Titel heben will. Das wird definitiv nicht vorkommen. Und gerade wenn man die jüngste Vergangenheit angeguckt hat, den Titelrun von Shinsuke Nakamura, dann sieht man ja, wie wenig bis null dieser Titel wert ist. Und dass man ihn Ricochet jetzt gibt, ist schön, aber ist halt auch vollkommen wurscht, weil es einfach nur dazu gedient hat, die Fehde zwischen Johnny Knoxville und Sami Zayn voranzutreiben.
Ja. Ja, ja, meine Tendenz ist auch nein. Letztlich hängt es ja nicht an Ricochet, was ein Ricochet sich vorstellt, sondern an dem, was WWE sich da vorstellt und die verantwortlichen handelnden Personen. Dass es prinzipiell geht, einen Sekundärtitel wie eben den Intercontinental-Titel so hoch zu pushen, dass es gefühlt der wichtigere Titel ist, das hat man zum Beispiel bei Seth Rollins durchaus mal exemplarisch gesehen.
Ja.
Es ist möglich,
ja.
Aber es hängt ja an der Frage, wie sieht WWE Ricochet? Da bin ich im Moment einfach immer noch skeptisch.
Hat sich auch nichts angebahnt, dass sich da was geändert haben soll. Bis auf dieser Bericht von vor einer Woche, dass Ricochet jetzt der Top 2 Babyface in SmackDown ist und plötzlich hat er einen Titel und ist halt null Aufbau. Also diskutieren wir ja drüber, aber Ricochet ist, glaube ich, echt mittlerweile echt verbrannt in WWE. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal zu einem großen Star wird.
Man weiß ja, wenn er irgendwie einen Babyface-Push bekommen wer soll, weiß man ja auch, wie das endet, wenn er im selben Roster mit Roman Reigns bleibt.
Ja, richtig, richtig. Die letzte These, die hat's in sich. Martin, you go first. Die WrestleMania 38 Card ist abseits von Lesnar gegen Roman Reigns zufriedenstellend. Die bisherige Card.
Für eine Eintagesshow ja. Für eine Zweitagesshow vermisse ich schon noch ein bisschen was.
Also sagst du nein?
Nicht ganz, nein.
Ich würde auch sagen, es gibt ein paar Glanzlichter, wie Becky gegen Bianca, finde ich immer noch richtig angesetzt. Ronda gegen Charlotte auch Potenzial, überragend zu werden. Sasha Banks ist halt weggeworfen. Deswegen, es gibt Tendenzen, die richtig sind, aber grundlegend fehlt mir der tiefgründige Aufbau dieses Jahr. Jetzt ist mal knapp einen Monat noch Zeit. Man muss schon viel richtig machen jetzt, um da noch eine WrestleMania-würdige Karte hundertprozentig hinzubringen. Bisher ist es eher so ein Aufbau wie zu, keine Ahnung, WrestleMania Backlash.
Aber mit Superstars. Mit Logan Paul.
Und ja, Johnny Knoxville.
Das kriegst du anderswo in der Form eher so, ja.
Aber ich bin ja auch, die Superstars. Ich bin auch ehrlich, ja. Mir ist auch vollkommen wurscht, wie die Karte aussieht. Ich werde es trotzdem gucken.
Ja, ne? Es ist eine One-Match-Show im Grunde genommen. Ne?
Es ist tatsächlich so. Und das Match wird überragend.
Zumindest bei den Männern, ne? Rousey Flair.
Ja.
Gab es halt schon mal. Hat für mich nicht ganz dieselbe Wucht. Okay, Lesnar, Reigns gab es auch schon mal.
Zweimal im Main Event.
Es ist so viel reingesteckt worden, dass es doch nochmal.
Man hat dafür alles geopfert. Die ganze Männer-Division ist halt lächerlich jetzt.
Seth Rollins wurde ja sogar noch im MSG gekillt.
Genau. Ich
hab noch naiv spekuliert nach dem Rumble, so für wegen jetzt, so muss er mal in das WWE-Titelmatch bei WrestleMania. Satz mit X, ja. Naja.
Das ist eh die Frage, was passiert mit Seth Rollins, wenn Owens gegen Austin wirklich stattfindet? Ich meine, jetzt läuft ja alles drauf los, dass die ja ein super tolles Tag-Team-Titelmatch bei WrestleMania kriegen. Ist mir noch viel zu viel offen für so kurz vor WrestleMania.
Ich bin ja der Meinung, selbst wenn es Owens gegen Austin gibt, kannst du am anderen Tag ja immer noch das Tag-Titel
machen. Naja.
Ich glaube, das kriegt ein Kevin Owens schon hin, die beiden Sachen, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Aber naja.
Naja. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der Sendung in der WrestleMania Week. Werden wir definitiv uns nochmal ausgiebig über die Grandest Stage of them all, beziehungsweise auf diesen stupendous Event vorbereiten, drüber reden. Und dann werden wir während des WrestleMania-Wochenendes höchstwahrscheinlich mit ein paar speziellen Dingen auf euch warten. Also verfolgt uns auf Sport1 Facebook, lest auf sport1.de die Nachrichten und die Showberichte, die Martin primär verfasst. Folgt Martin als Wrestler-Zähler bei Twitter. Folgt mir auf Instagram und Twitter @heelturnmarcus. Bleibt gesund, Martin. Du ebenso und kümmere dich um deine liebe Tochter. Und wir hören uns.
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Good fight. Good night.